herzliches Willkommen hier zum KI News Talk mit Gerald Lemke und Christopher Meil. Wir beide haben das Buch Smartes Marketing mit KI geschrieben und betreiben das Portal ki-toolparty.de. Und hier erfährst du die aktuellen News zur künstlichen Intelligenz im Marketing, Kommunikation und Vertrieb.
Es läuft. Hallo Christopher.
Hallo Gerald.
Neuer KI-News-Talk heute, zu später Stunde aufgezeichnet, nach Feierabend und 12 Stunden Arbeit. Jetzt haben wir uns was ganz Besonderes angetan. Wir haben uns die OpenAI-Konferenz live angeschaut in den letzten 30 Minuten. Und da wurde neuer geiler heißer Scheiß, wie man so schön umgangssprachlich sagt, angekündigt. Ja, wir sind jetzt noch ganz in den frischen Eindrücken und ich glaube, wir sind jetzt auch die allerersten, die jetzt so eine Aufzeichnung jedenfalls in Form eines Podcasts machen. Christopher, was waren, ja, spontan mal raus, was ist so dein Eindruck?
Ja, also etwas enttäuscht. Mhm. Also irgendwie war ja schon so eine, ja, es gab viel Gerüchte, dass Suchmaschine angekündigt wird, dass quasi auf alle Fälle hier viel passiert, dass sie sich genau vor die I.O. gesetzt haben von Google, um quasi so ein bisschen Party-Crashing zu machen und da sozusagen die Show zu stehlen. Und insofern war, glaube ich, schon eine hohe Erwartungslinie gesetzt und die, würde ich jetzt sagen, ist nicht erfüllt worden.
Ja. Wenn man jetzt, wenn OpenAI an der Börse wäre, ja, und die jetzt ihr Earning Call wäre, dann würden die jetzt 15-20%, glaube ich, abrutschen.
Ja,
aber zum Glück sind sie ja nicht an der Börse, Okay, lass uns ganz kurz schildern für die Leute, die wenige Stunden später sich schlafen legen, beziehungsweise morgen früh dann im Auto sitzen. Was ist da passiert? Also, vielleicht fange ich einfach mal an. Also, es war eine Ankündigung einer Italienerin von OpenAI, die dann so Broken English sprach und die dann so gezeigt hat, okay, wir wollen halt auch in Zukunft mit noch mehr Sprachen, jetzt mit insgesamt 50 Sprachen, das Thema ChatGPT weltweit an die Menschen bringen. Sie sprach davon, dass damit 98% aller Menschen weltweit abgedeckt wären, was den kulturellen Sprachkreis angeht. Das wäre, das schien denen wirklich sehr wichtig zu sein. Und sie sagten auch, dass es weiterhin einen kostenlosen Modus geben wird. Also es wird jetzt so bleiben, wie es ist. Es gibt den kostenlosen und den Pro-Bereich. Ne? Damit fing das erstmal so alles an mit dem Entree. Und und dann gab es so eine, Vorführung oder haben wir noch was beim Entree vergessen? Mir kam das so langatmig vor irgendwie.
Ja, das stimmt. Also vielleicht ganz kurz zu der Person. Das war die Mira Murati. Die ist die CTO von OpenAI, die da gesprochen hat. Und ja, letztendlich, es wurde halt immer von dem GPT-4 und dann O, also quasi ein 4O-Modell gesprochen, was jetzt kommt. Ihr war nochmal wichtig zu betonen, eben das, was du gesagt hast mit der Sprache, aber auch, dass es eben keine Registrierungshürde gibt und keine Bezahlhürde, dass also auf dieses neue GPT-4O auch quasi ich in einem kostenlos Account zugreifen kann und im Zweifel sogar nicht mal einen Account brauche, denn ich glaube, unter ich weiß es gar nicht, ich muss selber nochmal nachgucken. Es gibt ja eine Adressierung von ChatGPT, mit der ich ohne Registrierung schon direkt mit ChatGPT arbeiten kann. Da müsste ich jetzt selber nochmal nachgucken, aber die hat sie, glaube ich, auch nochmal kurz genannt, auf alle Fälle. Und es scheint, sie wollen Hürden abbauen, also sie wollen noch mehr Nutzer gewinnen und deswegen, sie sprach auch quasi davon, die Hürden abzubauen. Also ich glaube, das kam auch so als zentrale Botschaft sehr klar rüber. Es geht darum, ich würde mal sagen, noch mehr Reichweite zu gewinnen.
Genau, Reichweite gewinnen, weiterhin Daten sammeln. Ja. Erreiche ich 7 Milliarden Menschen tatsächlich, dann habe ich einen unschätzbaren Datenschatz, mit dem man natürlich dann den ganzen Müll im Internet, der ja für die Trainings, für das Training der Maschinen dann herangezogen wird, sicherlich auch weiter inhaltlich qualifizieren kann. Ja. Das mag durchaus eine Strategie sein, ja.
Ja. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, also chatgpt.com ist die Adresse und da soll angeblich auch ohne Registrierung eine ChatGPT-Nutzung möglich sein. Ich weiß es nicht, man muss ja immer so ein bisschen Einschränkungen machen, sage ich jetzt mal, je nach Zugriffsland. Also ich weiß nicht, ob das halt in Europa dann vielleicht aufgrund regularischer Vorschriften, weil auch gewisse Features ja hier noch nicht verfügbar sind, zum Beispiel das Memory-Feature, dass vielleicht auch hier in Deutschland dann trotzdem eine Registrierung notwendig ist. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber das wäre die offizielle Adresse, chatgpt.com, mit der ich sozusagen zugreifen kann, ohne ein Konto registrieren zu müssen.
Da müssen wir natürlich erklären, was ist denn mit dem 4O gemeint? Ich habe es auch als O natürlich sofort verstanden, weil sie es so aussprach. Ich dachte irgendwie, ist es vielleicht doch eine 4.0, also irgendwas mit 40. Nee, es ist ein 4O, kleines O geschrieben. O heißt, glaube ich, Omni-Modal, glaube ich. Habe ich es richtig verstanden? Das heißt also, Sie gehen ganz klar darauf, dass ChatGPT verschiedene Medientypen verarbeiten kann und gleichberechtigt verarbeiten kann, vor allem auch, wir reden davon Video, wir reden davon Foto und wir reden von Textzahlen. Text und Zahlen.
Und also, Sprache.
Und Sprache natürlich noch, genau. Also das sind so die, also die Marketingleute kennen das vom Omnichannel, ne? Hier ist es dann Omnimodal sozusagen. Und da gab es eine kleine Vorführung, oder besser gesagt, der große Teil war eigentlich eine Vorführung. Da kamen zwei Herren herbei. Ich kannte sie nicht. Weißt du, wer das war?
Nee, die hatte ich jetzt auch nicht. Konnte ich auch nicht zuordnen.
Ja, ein eher asiatisch aussehender Mensch und ein eher, ja, typisch westdeutscher, westlicher Kulturkreis so irgendwie. Sicherlich OpenAI-Mitarbeiter. Also kurzum, dann hatten die jeweils ein Smartphone dabei, die beiden Herren, und haben dann da verschiedene Tests gefahren. Was man, bevor wir da auf die einzelnen Tests eingehen, um so ein bisschen die Funktionsfähigkeit von OpenAI dann mal zu skizzieren, zu umreißen, was mich schon beeindruckt hat, ist so ausschließlich beim Zuhören, dass die schon mit der Version, die sie lokal auf ihren Smartphones hatten, schon in einem wirklichen, sehr menschenähnlichen Dialog waren.
Ja, das stimmt.
Das gelingt mit der heutigen Version noch nicht von ChatGPT auf dem Mobilfone. Und mit anderen, wir erinnern uns an Alexa und an Siri, auch wohl eher nicht. Und da hat mich beeindruckt tatsächlich, wie du eingangs schon sagtest, dass die Stimme durchaus emotional ist. Das heißt also, verschiedene Emotionsstimmungen auch in der Stimme dann abbilden kann von der Sprache. Und ja, das haben sie dann auch überreizt. Also haben gesagt, okay, mach ein bisschen mehr Drama. Ne? Also dann wurde es ein bisschen emotionaler. Und dann mach noch mehr Drama. Und dann am Ende mach Drama, bis es kracht. Und dann hat dann diese Stimme angefangen, dann diesen Text zu singen, wie eine Arie sozusagen kurz. Ne? Das fand ich dann schon beeindruckend. Das habe ich so von keiner anderen Anwendung bisher gesehen und gehört.
Das stimmt. Also, dass ich letztendlich eine Stimmkorrektur oder eine Stimmanforderung direkt, während ich mit der Stimme in Interaktion bin, vornehmen kann, das kenne ich so auch nicht. Also ich glaube, das würde ich auch sagen, da sind sie bisher einzigartig. Denn wenn ich jetzt heute im klassischen synthetischen Stimmproduktionsprozess bin, muss ich ja immer irgendwo, nachdem die Stimme eine Ausgabe gemacht haben, mir das anhören und dann sagen, nee, die soll jetzt ein bisschen höher sein oder sie soll schneller sprechen oder soll dies oder jenes machen. Und dann muss ich das in den Einstellungen vornehmen, und dass sie quasi aktiv auf reinsprechen sozusagen mit der Anforderung, so und so die Stimme zu verändern, direkt die Stimme schon moduliert und eine neue Ausgabe und sozusagen im Dialog auch weiterspricht, dann aber in der neuen Modulationsanforderung umgesetzt, das ist schon sehr beeindruckend.
Ja, das war wirklich nicht nur auffällig, das war auch schon wirklich in Teilen beeindruckend. Hat auch zu viel humorigen Gelächter geführt, denn auch innerhalb des Publikums. Naja, also so Spaß beiseite. Das ist sicherlich ein Anwendungsfall, wo die Entwickler und die Strategie des Unternehmens oder der Firma des Unternehmens OpenAI dahin geht, wirklich eine mehr menschenähnliche Mensch-Maschine-Kommunikation weiterzuentwickeln. Da wird es hingehen, und ich glaube, dass sie da, jetzt im Überblick aller Tools, die wir ja permanent auf dem Schirm haben, hier durchaus ziemlich weit vorne sind aktuell. Ja.
Also ich würde sagen, so, ja, es geht dahin, und die Idee dahinter ist, glaube ich, der persönliche Assistent. Also ja. Das waren so, finde ich, die Demos, wenn man die so ein bisschen zusammenfasst, waren es immer so eher so Assistenzfunktionen. Also die sollten einem helfen bei etwas Bestimmten. Also wenn man so die Demos nochmal guckt, das waren immer irgendwelche Dinge, wo jemand was macht. Also ein Mensch führt eine Tätigkeit aus und braucht aber Hilfe oder möchte sich Hilfe holen. Und da kommt ChatGPT ins Spiel als der, ja, ich sag mal, schlaue, hilfreiche Assistent.
Erinnert euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, daran, als wir die Microsoft-Konferenz im letzten Sommer verfolgt haben, auch darüber haben wir Just in Time berichtet, da haben sie den Copilot vorgestellt. Und da hieß es von der Strategie her, wir stellen euch einen Co-Piloten, also du bleibst der Pilot, du Mensch als Anwender bleibst der Pilot und du kriegst einen Co-Piloten an die Seite gesetzt, ja. Also es scheint sich jetzt wirklich in der KI-Welt ganz deutlich so diese Co-Pilot-Strategie und dieser Mindset immer mehr durchzusetzen, was ich gut finde auf der einen Seite, gut im Sinne von, dass der Mensch weiterhin im Mittelpunkt bleibt, dass wir Diskussionen wie, wird KI uns alle abschaffen und töten und in den Schafott werfen, ad absurdum geführt wird mit dieser Strategie, denn wenn es so wäre, dann wäre das schon längst so. Und drittens vor allem auch, das ist so den Mindset, was wir ja auch oft proklamieren, ne? Auch mit der Toolparty und auch in der Diskussion immer wieder betonen, hey Leute, das sind einfach nur Tools. Das ist Werkzeugkoffer, da machst du auf, da ist ein Hammer drin, weil du einen Nagel reinschlagen willst, dann holst du ihn mal raus und steckst einen Nagel rein. So, und das war hier ganz, ganz, ganz deutlich, ne? Also OpenAI geht in Richtung Copilot.
Das stimmt. Also ich würde so ein bisschen, also der Mollick spricht ja immer von Co-Intelligenz und das finde ich war heute so ein bisschen der Punkt noch, also dass es nicht nur, sag ich jetzt mal, jemand ist, der den Hammer reicht, sondern im Zweifel noch sagt, halt ihn bitte so, dass quasi das quadratische Ende nach vorne zeigt und nicht die Spitze. Wenn du jetzt den Nagel hier reinhalten willst, dann funktioniert das besser. Also so ein bisschen jemand, der schon die Aufgabe versteht und einen guten Tipp noch dazu geben kann. Das würde ich so ein bisschen. Also deswegen glaube ich, ist Co-Intelligenz, finde ich, ist ein ganz guter Begriff vielleicht hier. Also der Co-Pilot ist vielleicht eher jemand, der halt, sag ich jetzt mal, eine Stufe unten drunter ist und bestimmte Aufgaben, die zweitrangig sind, übernimmt. Aber hier habe ich jemanden, den kann ich um Rat fragen. Das fand ich noch so. Also das kam in den Demos halt. Also ich habe nochmal so auf meinem Zettel hier geguckt, wo ich mir so ein bisschen Notizen gemacht habe. Also ich habe insgesamt 6 Demos gezählt, die absolviert wurden. Und die waren immer so, dass ja der GPT quasi der Hilfreiche oder zum Teil auch der Retter war der Situation.
Interessant fand ich dann diese Demo mit der Matheaufgabe. Es wurde eine Gleichung reingegeben. Wenn ich es richtig im Kopf habe, 3x plus 1 gleich 4. 4,
genau, richtig.
Ne? Ich auch, ja. Und die sollte aufgelöst werden. Ich habe schon die ganze Zeit, ich bin ja so ein Differentialrechner, also ich liebe ja sowas. Und ich habe natürlich dann gesehen, okay, da kommt 1 bei raus. Aber ich habe dann irgendwie so wirklich darauf gewartet, irgendwie so, wie macht das? Und beeindruckt hat mich in der Tat, dass dann der eine Herr dann auf dem DIN A4-Blatt diese Aufgabe mit einem dicken Edding aufschrieb, hielt dann die Kamera und damit das Smartphone über diesem Blatt Papier, ChatGPT, hat über Kamera dann diese Daten zur Verfügung gestellt bekommen und hat dann nicht nur die Lösung vorgegeben, das wäre meine Erwartung gewesen, sondern die Lösungsschritte auch noch. Und das in einem Dialog, das war großartig.
Das stimmt, das war sehr beeindruckend. Gut fand ich auch, dass ChatGPT ja quasi wirklich so den Tutor gemacht hat. Also im Sinne von, ich gebe nicht schon die Lösung vor von den einzelnen Schritten, sondern sie hat dann auch gesagt, nicht ganz, probier es nochmal, wo er bewusst einen Fehler gemacht hat und wo er es dann richtig hatte, ey, bingo, also nochmal ihn so bestätigt. Also es war schon psychologisch ganz interessant auch gemacht, also war schon pädagogisch wertvoll. Ja.
Ich hatte heute an der Uni mit Studenten die Diskussion darüber, ob Mathe bei uns noch durchgeführt angeboten werden soll, beziehungsweise als Pflichtprogramm angewandt werden soll. Ich dachte, ja, schon, es gibt da viele Gründe dafür und so. Und die Studis, ja, es gibt aber auch viele dagegen. Ab morgen werde ich anders antworten. Ich sage, es bleibt natürlich, weil der Rollout von ChatGPT 4.0 wird in den nächsten Wochen nach eigenen Aussagen von OpenAI weltweit ausgerollt, also ausgeführt werden. Also ich sage mal, in 6 Wochen haben alle Studis das Ding auf dem Smartphone. Und dann können die jegliche Mathe-Klausur mit ChatGPT lösen. Oder beziehungsweise üben zu Hause und dann das trainieren.
Genau. Ja? Also du hast deinen persönlichen Nachhilfelehrer in der Hosentasche, ja.
Ja, das ist also
und auch motivierend. Das fand ich schon ganz beeindruckend. Also das fand ich bei den Sprachdemos oder bei den Demos generell, das ist immer schon sehr motivierend und auch energetisierend, die Stimme war. Also sie war sehr gut betont. Also es kam in keiner Weise irgendwie so eine blecherne synthetische Stimme darüber, sondern immer quasi ein Dialogpartner, mit dem man sich auf normalem Art und Weise und Tempo unterhalten kann.
Aber ist dir eins aufgefallen in dem Video? Die haben ja dann immer das Smartphone-Display in die Kamera gebeamt, über eine Funkverbindung. Und ist dir aufgefallen, dass diese Smartphones keine WLAN- oder UMTS-Verbindung hatten? Die waren auf Flugmodus gestellt. Das heißt, das Sprachmodell muss auf diesen Smartphones drauf gewesen sein, lokal. Okay. Was interessant ist, denn wir werden das nicht lokal auf unseren Smartphones wahrscheinlich bekommen. Wir werden es über eine Cloud abrufen müssen. Und dann wird das wahrscheinlich mit der User Experience wahrscheinlich nicht so locker und entspannt werden. Also so schön flüssig, emotional und Just-in-Time-Antworten, schnelle Reaktionszeiten. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann im Real Talk sozusagen dann wirklich funktioniert.
Da hast du recht, das ist auf alle Fälle spannend, nochmal dann so den Demo versus echtes Erlebnis nebeneinander zu halten und zu gucken, inwieweit es besteht.
Und wo wir schon mal dabei sind, Christopher, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen heute. Apple hat jetzt offiziell angekündigt, sie machen die KI in das Siri rein. Siri soll jetzt richtig schlank und fit werden und richtig gut werden. Also ich bin mal sehr, sehr gespannt. Sie machen jetzt, stellen ja erstmal ihre iPads vor, beziehungsweise ich glaube, die Earbuds und Ohrhörer und alles Mögliche stellen sie jetzt ja nochmal vor. Und dann gibt es ja in 4 Wochen die WWDC oder WWDC Entwicklerkonferenz. Ich bin mal gespannt, was da so kommen wird, ob sie da schon was im Petto haben.
Da bin ich auch sehr gespannt. Also gut, die haben einen ganz großen Vorteil. Sie können sich nativ halt auf die ganze Hardware draufsetzen, oder? Also sie können alle Hardware-Funktionen in das Tiefste rein vertraten und nutzen, wo quasi ein OpenAI mit seiner ChatGPT-App immer halt nur quasi an eine bestimmte Schicht rankommt. Also so tief auf die Hardware wie Apple jetzt mit seinem eigenen Assistenten kommen sie natürlich nie. Ja. Also insofern... Ja, bleibt sehr spannend. Aber ich meine, ich muss jetzt selber nochmal nachgucken, gelesen zu haben, dass ja auch jetzt tatsächlich endgültig Apple sich entschieden hat, mit OpenAI zusammenzuarbeiten. Also es gab ja Verhandlungen, glaube ich, mit Google als auch mit OpenAI. Und ich meine, dass der letzte Stand war, dass sie jetzt gesagt haben, okay, OpenAI ist jetzt unser präferierter Partner, mit dem wir jetzt das Ganze machen.
Genau, mit Google sind sie sicherlich nicht grün geworden. Gemini 1.5, okay, aber ich glaube, dass sie da mit der Geschichte da einiger geworden sind. Vermutlich spielt da Geld eine signifikante Rolle. Ich glaube, dass da Google einfach fette Lizenzen abkassiert, um die Entwicklungskosten wieder reinzukriegen,
Ja, das ist schon, das stimmt.
Aber Leute, morgen, ich glaube, was ist heute? Montag. Ja. Morgen, Dienstag, am 14. Mai beginnt die Google-Entwicklerkonferenz. Da werden wir mehr über die Sprachmodelle sehen. Google hat ein Feuerwerk an KI angekündigt. Zumindest die Medien haben über Google ein Feuerwerk angekündigt. Es wird spannend zu sein. Also auf jeden Fall wird bei Google KI absolut im Zentrum stehen. Und erinnert euch, liebe Leute, die uns seit längerer Zeit verfolgen hier auf diesem Podcast-Kanal. Wir haben auch die Google-Entwicklerkonferenz im letzten Jahr in Paris verfolgt. Exakt vor einem Jahr. Da waren wir sehr enttäuscht, weil es wurde viel geredet und nichts getan. Ich gebe zu, ich habe heute noch ein paar Google-Aktien schnell gekauft. Mal sehen. Es ist ein Lottospiel. Wir werden sehen, ja. Also ganz, ganz witzig. Christopher, was hat man noch für ein Beispiel? Was ist dir noch so?
Also ich kann ja noch mal so ein bisschen die Demos. Also es fing an mit einer Demo, dass quasi derjenige, der zuerst neben der Murati quasi das die Gesprächsrolle eingenommen hat auf der Bühne, gesagt hat, er ist jetzt sehr aufgeregt und hat dann bewusst quasi fast schon hyperventiliert vom Atmen her und hat dann die ChatGPT gebeten, ihm doch zu helfen. Und ChatGPT hat dann auf den Atem so sofort reagiert und dann gesagt, du atmest viel zu schnell, ich helfe dir mal richtig zu atmen und so weiter, atme langsamer, beruhigter und so, und hat den quasi da auch so ein bisschen begleitet. Das war so die erste. Die zweite Übung war dann eine Einschlafgeschichte für den Kollegen, der schlecht schlafen kann. Das ist ChatGPT, eine Einschlafgeschichte über Roboter und weiß gar nicht, irgendwas ein Techniker, glaube ich, machen sollte. Mhm. Und die Geschichte wurde dann halt da war das Provokante, okay, sprich noch dramatischer und dann noch mal dramatischer. Also die Stimme wurde während dem Vortragen immer wieder quasi moduliert oder eine Anweisung an ChatGPT gegeben, die Stimme zu modulieren im Dialog. Ja, und dann kam die Matheaufgabe, über die wir gerade schon geredet haben. Mhm. Dann gab es noch eine Coding, da haben sie dann auch mal gezeigt, das ist ja auch was, dass es wird jetzt eine Desktop-App geben. Die haben sie auch auf dem Mac gezeigt. Also anscheinend gibt es sie erstmal für den Mac, vermute ich mal. Mhm. Damals war ja auch das quasi ChatGPT-App, gab es zuerst auch nur auf iOS, also auf dem Apple mobilen Betriebssystem. Also insofern scheint es erstmal wieder für die Mac-Nutzer zur Verfügung zu stehen. Da wurde eben eine Coding-Erklärung angefordert von ChatGPT im Dialog. Da wurde auch, das fand ich ganz interessant, dass das System oder ChatGPT anscheinend erkannt hat, in welchem Kontext gerade sich der Nutzer befindet und dann der Kontext schon quasi erkannt wurde von ChatGPT oder von der Desktop-App und konnte schon so leichter auffassen, ah, okay, da kommt jetzt gerade Code, jetzt kommt ein Bild rübergeschickt und so weiter. Also da scheint schon so eine Art Kontexterkennung zu geben durch die Desktop-Integration. Und dann wurden noch aus X zwei, also in X hatten OpenAI parallel während der Live-Übertragung aufgefordert, also X, ehemals Twitter, dass man antworten könnte auf den Thread, was man sich denn aktuell wünschen würde, was mal das neue 4o-Modell mal machen soll in Live-Demo. Da wurden zwei Sachen rausgegriffen. Einmal eine Live-Übersetzung zwischen Englisch und Italienisch. Also der eine Entwickler hat immer auf Englisch gesprochen, die Frau Moratti auf Italienisch, und dann hat ChatGPT den Dolmetscher gemimt in Echtzeit. Und das war auch beeindruckend, muss ich sagen. Es hat recht gut funktioniert.
Ja, das hat echt gut funktioniert. Mhm. Ja, also der italienische Akzent war doch noch sehr britisch, würde ich mal so sagen. Aber zumindest, wenn man der Moratti jetzt Glauben schenken darf als Italienerin, hat sie das auf jeden Fall sehr, sehr gut verstanden und hat auch sofort darauf reagiert, wenn das jetzt nicht gefaked war. Also es klang auf jeden Fall gut, ohne jetzt Italienisch verstanden zu haben. Ja. Also das ist natürlich großartig. Ich hatte sofort wieder meine Situation. Ich stehe irgendwo, keine Ahnung, in Südspanien, irgendwo will Brötchen holen, keiner versteht Deutsch, keiner kann Englisch, keiner will Englisch, ich kein Spanisch, und dann werde ich Brötchen mit OpenAI 4o dann wahrscheinlich bestellen. Die werden mich wahrscheinlich ziemlich dämlich angucken, aber das werde ich ausprobieren.
Ja, das stimmt, das ist echt alltagstauglich, würde ich auch sagen, wenn es gut
Brötchen funktioniert. Brötchen mit der KI kaufen, ja.
Ja, und das Letzte war dann noch die Gesichtserkennung. Also, dass jemand, der zweite Entwickler hat sein quasi Gesicht dann einmal kurz ChatGPT gezeigt, hat gelächelt und eher, sage ich jetzt mal, ein freudiges Gesicht gezeigt, und dann sollte ChatGPT die Emotionen aus dem Gesicht auslesen, was auch gut gelungen ist.
Ja, das war nicht so überraschend, obwohl der erste Versuch fehlschlug. Da war noch ein anderes, ein Schrank oder ein Tisch oder was das war.
Tisch, vorher. Genau. Es war erst auf den Tisch gerichtet und hat erst ChatGPT was über den Tisch erzählt. Und,
ja. Der Tisch hatte very good vibrations. Ja, naja, gut. Also das sind dann so die kleinen Fehlerchen, die dann so bei sowas passieren, bei so einer Live-Demo. Ja. Also in der Summe haben mich die Leute, also die drei Präsentatoren angesprochen. Die waren natürlich, waren schon ein bisschen aufgeregt. Sie waren aber sehr lebendig, sehr authentisch. Gar nicht so sehr Manager gespielt, wie man das von anderen kennt. Bei Google oder auch bei Microsoft. Also das war schon sympathisch, das muss man schon wirklich sagen. Die kamen sympathisch rüber, by the way. Ja, und Fazit jetzt nach 23 Minuten Kurzbetrachtung nach dem Live-Event. Du bist enttäuscht. Ich bin nicht besonders überrascht. Ich hatte aber auch, obwohl ich auch einiges gelesen habe, nicht besonders hohe Erwartungen. Ja. Das muss man wirklich so sagen. Also Ich habe eigentlich mit der 5.0-Version des Sprachmodells gerechnet. So insgeheim, dass sie da noch was aus dem Hut zaubern. Aber es ist dann nur in Anführungsstrichen 4.0 geworden. Okay, das ist eine Tendenz, also nicht das eigene Sprachmodell zu optimieren im Hinblick der besseren Datenqualität, was natürlich schwierig ist bei dem Datenmüll, der da drin ist, sondern eher zu sagen, naja, dann nehmen wir halt das bisschen Datenmodell und wir lenken dich so von dem perfekten Text ab und bringen dich eigentlich eher stärker in den Dialog mit unseren Daten und unserer Maschine. Damit hätte ich jetzt so nicht gerechnet, muss ich sagen.
Ja, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Also ich hatte so ein Gerücht gelesen, dass es um Assistenz und Sprache und so weiter geht, aber ich hätte jetzt auch eher auf ein Fünfer-Modell oder vielleicht eine Suchmaschine doch tatsächlich sowas in der Richtung.
Oder Suchmaschine, ja. Genau. Ja, genau. Morgen machen wir übrigens unser, Übermorgen machen wir unser Webinar, die KI-Suchmaschine, wir werden uns damit aktuellen Tools beschäftigen, weil wir davon überzeugt sind, dass der Trend der KI-Nutzung stärker in die Suchmaschine integriert wird. Wir werden das bei Google in den nächsten Tagen sicherlich auf der Entwicklerkonferenz auch sehen. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie da dieses Schlachtschiff Google, die haben ja vor 10 Tagen unfassbare Zahlen geliefert. Ja, die Börse hat sich ja überschlagen, wirklich vor Freude. Also die strotzen vor Selbstbewusstsein nach dem Earning aus dem ersten Quartal. Also da bin ich sehr gespannt, was wir auf der Pfanne haben. Ne? Also das machen wir.
Vielleicht zum Datum, 15. Mai um 9 Uhr wäre das dann. Also
exakt. Genau. Geht auf kitoolparty.de, dort unter Lernen, da kann man sich dann anmelden. Und ansonsten schreibt ihr uns einfach hier eine E-Mail an hello@ki-toolparty.de. Auch das geht ganz problemfrei. Dann nehmen wir euch da rein und schicken euch den Link zu und dann machen wir hier eine coole Learning Action.
Ja.
Super. Ja, also Fazit, ich weniger überrascht, du eher enttäuscht. Ja, ich glaube, dass die Kollegen von Heise und all die FAZ-Tech-Podcasts in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch zu solchen ähnlichen Ergebnissen kommen werden. Was bedeutet das vielleicht abschließend jetzt für die Menschen da draußen? Also die allgemeinen Menschen gesellschaftlich betrachtet, für jeden Einzelnen und dann vielleicht nochmal die Diskussion, was bedeutet das für die Unternehmen? Also was fangen wir mit den Menschen an? Haben die Menschen davon einen Vorteil, dass sie sich jetzt mit ihrem Smartphone richtig unterhalten können und eben nicht nur sporadisch?
Was meinst du? Ja, also gut, ich glaube auf alle Fälle, dass sie bestimmte Zielgruppen, die nicht so ganz technikaffin sind, besser erreichen. Also ich denke gerade, ich war gestern mit meiner Schwester zu Besuch und ich habe sie so ChatGPT und Co., da ist sie noch gar nicht drin. Ich habe ihr Perplexity mal gezeigt und ich denke, bei ihr wäre so ein Kandidat, wenn es keine Registrierung braucht, dann wäre sie schon schneller dabei oder leichter dazu überzeugen, das einfach mal auszuprobieren und sich anzuschauen. Also bei der ist halt gern schon, sage ich jetzt mal, weil sie auch nicht so super technikaffin ist, die Registrierung und sagen, ja, lohnt sich das dann? Also sie wägt schon wirklich ab. Also wo wir sagen, ja, kein Thema, ich habe eh schon 10 Google-Kontos, dann melde ich mich nochmal mit dem Google-Konto an oder ähnliches.
Genau.
Da ist es schon anders einfach. Und insofern glaube ich schon, dass also diese Idee, was Sie ja gesagt haben, für alle nutzbar, ohne Registrierung, Desktop-App, also an vielen Standorten sozusagen auch noch nutzbar und dann auch Sprache. Damit, glaube ich, wird schon nochmal eine andere Nutzergruppe erschlossen und es wird einfacher gemacht, was ja grundsätzlich ganz gut ist, damit wir sagen ja immer, jeder kann KI, damit auch wirklich jeder damit mal ausprobiert und sich so ein bisschen mit dem Thema vertraut machen kann, ohne jetzt eine große Registrierung durchzuführen oder Sprache ist halt einfach auch ein eher natürlicheres Medium in der Interaktion, denke ich.
Ich glaube das auch. Ich stimme dir da vollkommen zu. Wir sind völlig d'accord. Und ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, ganz laut jetzt in unserem engen Kreis, und uns hört ja keiner zu, hier sind ja unter uns, denke ich auch, dass wenn das funktioniert, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, technisch als auch von der Akzeptanz der Menschen, dann werden wir in einigen Monaten, vielleicht Jahren erst, auf jeden Fall auch die sprechende Kaffeemaschine haben, den sprechenden Espresso-Automaten. Wir werden mit Sprache angesprochen werden, was wir wollen, wenn wir von so einem Automaten stehen. Die werden das mit dem Sento erkennen. Da steht einer, hello, was kann ich für dich tun? Ich biete an und so weiter. Drück auf rot, wenn du das haben willst. Drück auf grün, wenn du das haben willst. Also das wird wahrscheinlich kommen. Vermutlich werden wir den sprechenden Rasenmäher-Roboter haben, der mit den Gartenzwergen spricht. Scherz beiseite. Wir werden mit Sicherheit die sprechende Waschmaschine haben. Das gibt es heute schon. Mhm. Das wird sicherlich auf ein neues Level gehoben. Also ich denke mal, dass die technischen Geräte sprechen lernen werden um uns herum. Das wird kommen,
bestimmt, ja.
Wenn das wirklich so funktioniert in Serienreife weltweit für 7 Milliarden x Menschen, dann wird das so kommen. Ja, da bin ich überzeugt. In den Industrieländern natürlich zuerst, ist klar. Aber wir in Deutschland werden das mit Sicherheit so, keine Ahnung, 1, 2, 3 Jahren werden wir das wahrscheinlich erleben dürfen. Ob das gut ist, ob wir das gut finden, ob wir das denn nutzen und ob wir die Maschinen denn auch kaufen, da stellt sich die Frage. Auf jeden Fall werden die Hersteller, wenn sie diese Sprachmodelle bekommen, nutzen können, das können sie ja bisweilen noch kostenfrei, dann werden sie das einbauen. Weil das ist ein Verkaufsmerkmal, ja.
Ja, klar, ist natürlich angenehmer, mit der Maschine zu sprechen, als im Handbuch nachzugucken. Und
absolut.
Sag ich mal, wenn die Maschine schon ihren Fehlercode erläutern kann, ja, der da gerade angezeigt wird, ist natürlich schon sehr luxuriös und im Zweifel einfacher, dann Abhilfe zu schaffen. Ja. Wenn der Fehlercode 4F irgendwie bedeutet, Spülmaschinensalz muss rein oder sowas, ja, dann
genau.
Die Maschine das dann ansagt, dann sieht das ganz schon anders aus.
Okay, last but not least, Unternehmen, was haben die davon? Okay, sie können jetzt ihre Maschinen über, ich sage jetzt mal Industrie 7.0, wie wir es auch immer nennen mögen, dann zum Sprechen bringen. Das ist das eine im B2C-Bereich. Was bedeutet das aber für die Unternehmen selber als Ganzes? Worauf kriegen die jetzt noch mehr Panik oder sagen sie irgendwie, ich bin total entspannt oder... Was denkst du?
Ich glaube, wir müssen so ein bisschen unterscheiden. Also ich glaube, so unterscheiden in die Gruppe, die, sage ich jetzt mal, tatsächlich auch Softwareanwendungen, Produkte produziert. Für die, glaube ich, ist es interessant, weil sie auch wieder jetzt, wie so häufig bei Modellwechseln oder Modelländerungen, neuen Modellen, nochmal eine Preisreduktion ausgesprochen haben. Also ich meine, 5-fach schneller und 2-fach billiger oder sowas habe ich grob im Kopf, so in der Richtung. Das heißt, für all die Unternehmen, für die das interessant ist, dadurch ihr Produkt aufzuwerten und zu verbessern, ist es natürlich interessant. Für die Unternehmen, die, sage ich jetzt mal, klassischer Maschinenbau oder sowas, da wird es vielleicht nochmal interessant, eher die Mitarbeiter leichter an das Thema ranzuführen, weil eben die Schnittstelle einfacher wird und das Ganze auf dem Desktop dann auch verfügbar ist und vielleicht ein bisschen das dann eher in den klassischen Office-Alltag wieder stärker noch mit rein können. Wobei ich jetzt mir schwer vorstellen kann, dass jetzt ein typischer, ich nenne es jetzt einfach mal Buchhaltungssachbearbeiter, dass der plötzlich dann, weil es die Sprachschnittstelle gibt, dann mit seiner Excel-Datei da sich unterhält und im Büro sozusagen, am besten noch im Großraumbüro, sagt hier, ja, aber wie sieht's denn aus? Machen wir doch mal ein Kuchendiagramm für Spalte F und G oder sowas. Ja, also das ist, da weiß ich nicht, ob diese Sprach, Interface-Geschichte so im klassischen Organisationsalltag, ob das da so der Mehrwert bringt.
Ja, vor allem, es werden jetzt... ich habe dann noch so meine gesunden, realistischen Zweifel, ob das auch so kommen wird. Ich bin da bei dir. Und ich glaube auch, dass es in den Unternehmen eine Diskussion darüber gibt, dass das Miteinanderreden wichtiger ist, als mit seiner Excel-Tabelle zu reden. Wie ist am Ende durch? Wie ist am Ende? Was?
Ja, genau. Also, vielleicht der ein Punkt, den ich noch ganz spannend finde, ist, der da ja nicht so rauskam. Sie haben es jetzt nicht groß erwähnt, aber der für mich optisch so sich dargestellt hat, ist diese Kontexterkennung. In welchem Programm bin ich gerade? Was mache ich gerade? Dass quasi die ChatGPT-Desktop-App das schon erkennt. Und da wird es schon sehr spannend, dass ich dann quasi nicht sagen muss, ich arbeite gerade an der Excel und ich bin gerade in Spalte G und in Spalte G passiert das und das und da brauche ich jetzt mal deine Hilfe, sondern dass das System schon selber automatisiert erkennt, wo der Kontext sich gerade befindet. Weil wenn wir eins aus den ganzen Prompting-Sachen wissen, ist es ja, dass Prompting am besten funktioniert, wenn ich den richtigen Kontext mit angebe, sodass das Sprachmodell quasi auch wirklich den Kontext kennt und dann viel bessere Ergebnisse liefert. Also deswegen gibt es ja auch solche Formeln wie Role Task Format und so weiter. Also dass ich die in eine bestimmte Rolle versetze und das ist ja nichts anderes, wie den passenden Kontext eben zu wählen oder anzugeben.
Ja, in der Tat, ja. Okay, es bleibt mal wieder spannend. Also wir haben noch nicht die Lösung der Weltprobleme heute bekommen in den 30 Minuten. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen eigentlich noch mehr Probleme bekommen haben werden, dieses denn auf unser Smartphone zum Laufen zu bringen. Vermutlich werden wir wieder durch ein kleines Teil der Enttäuschung gehen, weil es bei uns dann vielleicht doch nicht so läuft. Aber die Richtung ist klar eingeschlagen von OpenAI, ganz stark in Richtung Copilot. Microsoft lässt grüßen natürlich. Und es bleibt wirklich spannend zu beobachten. Ich warte immer noch jeden Monat auf die Ankündigung des 5.0-Modells. Aber müssen wir halt anderes nutzen, nutzen wir halt Claude, ne? und Konsorten. Also, ne?
Ja, ich denke, es zeigt sich ja schon, oder? Dass verschiedene Sprachmodelle verschiedene Stärken haben und dass es durchaus Sinn macht, so ein bisschen mit einem Orchester hier zu arbeiten und zu sagen, ja, jetzt nehme ich halt, wie vorhin, wenn wir jetzt so den Werkzeugkasten von vorhin wieder nehmen, dann greife ich halt jetzt für die Aufgabe eher vielleicht auf einen Claude zurück, bei einer anderen Aufgabe vielleicht auf ein Gemini-Modell und dann wieder auf eine andere Aufgabe, wo kommt dann ChatGPT zum Einsatz. Und ich glaube, dass das aktuell so ein sehr probates, ein sehr gutes Mittel, und da könnte ich mir gut vorstellen, dass es da noch eine ganze Weile so weitergeht, dass man quasi seinen Werkzeugkoffer mit verschiedenen Sprachmodellen ausgestattet hat.
Und unter uns, falls da keiner zuhört, Christopher, Claude 3 Opus ist das Beste, was es gerade gibt. Aber das soll keine Werbung sein. es gibt auch noch andere. Es gibt auch noch Gemini 1.0 und die 1.5 Pro Version und so weiter und so weiter. Es gibt vieles Zeugs. Also insofern, schauen wir, was da noch so kommt auf uns. Wir würden uns jetzt freuen, dass wir den einen oder anderen aus unserer Runde bei unserer Toolparty in einem unserer Webinare begrüßen dürfen. Und auch jeder erste Dienstag oder Mittwoch im Monat.
Der erste Mittwoch, genau. Immer der erste Mittwoch im Monat ist unser Learning Lab. Ja.
Genau, 18 Uhr kostenfrei dabei sein. Einfach auf unseren Newsletter einfach kostenfrei anmelden. Ihr werdet nicht zugespammt, sondern ihr kriegt im Grunde genommen die Einladungen zum Learning Lab und zu den Webinaren und natürlich auch immer mal wieder eine Information über einen aktuellen Podcast, so wie diesen hier.
Ja. Sehr that's schön.
It.
Ja.
That's it.
Ja.
Machen wir Feierabend, oder?
Denke ich auch, ja.
Okay, dann für alle einen schönen Abend, ein gutes Aufstehen, eine gute Fahrt und einen wundervollen, erfolgreichen, produktiven Tag.
Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Kanal in deiner Podcast-App deiner Wahl. Und registriere dich für den kostenlosen Newsletter auf ki-toolparty.de. Wir freuen uns, dich wiederzuerleben. Bis bald.